ARD. SWR Kultur. Essay.
Plötzlich, peng, passiert es. Wovor du immer Angst hattest. Was du nicht erwartet hast, aber befürchtet. Etwas, was alles verändert. Krankheit, Tod, Trennung oder Krieg. Milder, aber auch schlimm, der Augenblick, wenn du den Job verlierst, du die Prüfung nicht schaffst, dir die Wohnung gekündigt wird, der Dispo gesperrt und kein Geld in Sicht ist. So etwas. Wie sich in einem solchen Moment dein Gefühl für Zeit und Raum verändert. Alles ist jetzt. Dein Gefühl für die Zukunft, die in diesem Augenblick in weiter Ferne liegt. Dein Gefühl für die Welt, die da draußen ist. Du da drinnen, im Unglück. Das ist nicht zu schaffen, denkst du, das kannst du nicht aushalten. Und dann plötzlich kommt dieser Gedanke, wo auch immer er herkommt, aber er kommt, weil klar willst du leben, klar willst du kämpfen. Durchhalten, dranbleiben, nicht aufgeben, tapfer sein, Zähne zusammenbeißen, ausharren, beharrlich sein, weitermachen. Trotzdem weitermachen. Wie eigentlich geht das? Wie kommt man durch diese Zeit, in der man glaubt, mehr kann ich nicht mehr aushalten? Und schon das, was auszuhalten ist, ist zu viel. Oder wann hört es endlich auf mit dem schweren Leben? Ist auch mal wieder etwas Gutes in Sicht? Oder anders gesagt, wo hat sich nur die Sonne versteckt? Findet mich das Glück irgendwann wieder? Auch wenn ich nicht daran glaube, jetzt. Man lebt ja sein Leben von jetzt aus. Immer. Von jetzt aus leben. Das ist manchmal hart. Ich schreibe jetzt vom Durchhalten aus. Weil ich weiß, wie das ist. Ich habe durchgehalten. Deshalb bin ich noch da. Deshalb kann ich jetzt schreiben. Aber während des Durchhaltens habe ich mich immer gefragt, wie geht das? Wie halte ich das alles durch? Wie hält man das alles durch? Denn die Welt steht nicht still. Und nicht das Leben. Das geht immer weiter. Weiter leben, während man durchhält. Wie geht das? Ich schlage vor, Bahnen schwimmen, stundenlang in der Natur gehen, an einen blauen Plastikelefanten denken, der einem schon einmal viel früher geholfen hat, weil man ihn lustige Sachen hat sagen lassen, weil er die beste Erfindung war, die man geschaffen hat, gegen das Unglück, das damals vor allem im Kopf war. Oder eine fette dunkle Grand Cru Praline zum Beispiel von Sprüngli essen. Den Mund füllen mit etwas, was sich so schwer und dicht und aromatisch in die Backen schmiegt, auf die Zunge legt, unter den Gaumen, so dass die ganze Mundhöhle ausgefüllt ist, so dass du für einen Moment nur noch darin lebst. Dein Mund bist du. Dein kleiner Mund ist für einen Augenblick lang die große Welt. Und sie schmeckt sehr gut. Oder daran denken, wie es ist, auf dem Surfbrett zu liegen und gegen die Welle anzupaddeln. Wie anstrengend das ist. Wie dir die Wellengischt ins Gesicht schäumt. Wie du paddeln musst, wie stark du paddeln musst, bis du draußen bist. Bis du dort bist, wo das Meer nicht mehr so brandet. Dich dann umdrehen, den Wellen hinterher schauen und denken, das habe ich schon geschafft. Diese Wellen habe ich schon überwunden. Oder noch besser, unter diesen Wellen bin ich schon hindurchgetaucht. Yeah. Überhaupt. Abtauchen. Wäre das eine Lösung? Luft anhalten, hindurchtauchen, Luft rauslassen, auftauchen, durchatmen. So yeah sagen, dass es cool klingt. Yeah. Und dann eine Welle nehmen. Sie reiten, bis man an Land ist, am Beach ist. Beach sagen, nicht Strand. Auf keinen Fall Strand. sich das alles wenigstens vorstellen, damit man weiß, geht noch, geht doch noch. Und dass die Erinnerung einem immerhin bleibt, dass man sich daran erinnern kann. Schon einmal habe ich durchgehalten. Ich habe durchgehalten. Wie es sich anfühlt, wenn dieser Moment wieder da ist. Sich das vorstellen, über alle Hindernisse hinwegdenken zu diesem einen Moment, darüber hinwegdenken dafür, dass es wieder eine Zukunft gibt. Und dann erzählst du von heute aus. Aber erst dann. Dann erzählst du von jetzt aus. Ich erzähle von jetzt aus. Am 30. November des vergangenen Jahres bin ich auf dem Land. Wir backen Lebkuchen mit der großen Tochter meines Mannes und den Enkeln. In einem ruhigen Moment, ich sitze drinnen, während mein Mann mit den anderen draußen im Wetter steht, klingelt mein Telefon. Eine meiner beiden Nichten ist dran. »Bist du alleine?«, fragt sie. Und ich denke, merkwürdige Frage. »Nein«, sage ich. Und sie sagt, »gut.« Und dann, »Papa ist tot.« »Papa ist mein Bruder.« »War mein Bruder.« »War mein kleiner Bruder.« Ab dann schaue ich mir zu. Schaue ich mir auch von heute aus zu. Ich bin außer mir. Ich bin die andere. Du verstehst es nicht. Dein Bruder ist gestorben. Tot. Nicht mehr da. Du gehst vor die Tür, wo dein Mann im Wetter steht, wie ein Fels in der Brandung. Dein Mann hört dich sagen, mein Bruder ist tot. Er schüttelt den Kopf. Warum? Fragt er. Oder er fragt, wie ist das geschehen? Oder er sagt einfach nur, oh nein. Du gehst wieder hinein, setzt dich an den Tisch, schaust auf dein Telefon. Alles ist unwirklich. Und Zeit vergeht, obwohl sie stillsteht. Dein Herz schlägt schnell, obwohl du still sitzt. Deine Atmung ist beschleunigt, obwohl du dich nicht anstrengst. Draußen spricht dein Mann mit seiner Tochter, den Enkeln, gedämpfte Stimmen in einer scheinbar stillstehenden Welt. Der Nachbar lässt den Traktor an. Das ist gut. Eine Motorsäge irgendwo. Leben. Später, ihr backt zusammen Lebkuchen. Beim Glasieren weinst du. Noch später, es ist schon fast Nacht, schaltet dein Gehirn wie automatisch auf Arbeitsmodus. Ich bin wieder vollkommen bei mir. Ich funktioniere. Und ich kapiere, meine nicht gesunde, gehbehinderte Mutter ist nun alleine im Haus, in dem auch mein Bruder gelebt hat. Zwar in der eigenen Wohnung, aber ganz nahe dran. Ein Stockwerk trennte beide Leben. Ich verstehe, das geht nicht. Sie kann nicht alleine sein. Ich weiß, ich werde ihr nicht beistehen können im Alltag. Ich weiß, ich werde Hilfe organisieren müssen, dort, wo meine Mutter lebt. Das tue ich. Ich organisiere den Pflegedienst, der zweimal täglich kommt. Ich organisiere eine Haushaltshilfe. Meine Mutter sagt, ich möchte ins Pflegeheim, aber nur in jenes. Jenes ist ein bestimmtes. Sie hat davon Gutes gehört. Ich bin erleichtert, weil das eine gute Idee ist. Ein paar Tage später weiß ich, meine Mutter hat die Pflegeversicherung gekündigt, in die der Vater sein Leben lang einbezahlt hatte, damit ein gutes Heim ohne Schwierigkeiten zu bezahlen ist. Ich frage mich, wie lange reicht das Geld, das noch da ist? Wie schnell muss das Haus verkauft werden, in dem meine Mutter noch lebt? Und ich denke, es ist egal. Sie braucht einen guten Platz. Alle paar Tage rufe ich in jenem Heim an, in das sie bereit wäre zu gehen. »Ist dein Platz frei geworden?«, frage ich. Und ich weiß, ich frage damit auch, habe ich das Glück, dass jemand gestorben ist und meine Mutter dafür einziehen kann? Ich halte das aus, dass ich diese Frage stellen muss. Ein bisschen schäme ich mich für diese Frage, jedes Mal. Aber das ist ein Teil der Aufgabe. Ich muss das durchhalten. Ich werde es durchhalten, wenn ich angemessen handele. wenn ich das Notwendige tue, damit meine Mutter versorgt ist. Was sonst noch passiert ist? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß noch, ich bin auf schwankendem Grund unterwegs gewesen. Ich weiß noch, hinter jeder Ecke lauerte Gefahr. Ich erinnere mich noch an mein Erstaunen darüber, wie schnell sich etwas im Leben ändern kann. Als hätte ich das nicht gewusst. Als hätte ich das mit 57 Jahren nicht bereits wissen können. Wie das Schicksal immer neu einschlägt. Wie es das Leben ausbremst. Immer. Wenn es darum geht, etwas auszuhalten, tapfer zu sein, ist alles jedes Mal neu. Jedes Mal vollkommen anders. Jedes Mal eine Aufgabe. Vielleicht, weil sich dieses erste Gefühl der Ohnmacht wiederholt, ist es immer entsetzlich. Vielleicht ist man deshalb so außer sich, weil man nicht handeln kann. Weil man sich dabei zuschaut, wie man etwas erfährt, was einen zutiefst schockiert. Weil man viel Zeit braucht, das auch zu spüren, den Schmerz. So lang schaut man sich zu und sagt sich selbst, dein Bruder ist tot. Und dann, vielleicht erst dann, versteht man es wirklich, wenn man neben ihm steht. 2 Tage später, da liegt er, aufgebahrt. Mein Bruder, es ist dein Bruder, denkst du zuerst. Und dann spürst du, das ist mein Bruder. In diesem Moment ist alles da, was ich ihm noch sagen möchte, was ich ihm noch mitgeben möchte. Und ich lege meine Hand auf seine, und sie ist kalt. Aber es ist seine Hand. Und ich spreche leise mit ihm. Und ich schaue auf seine Hand und auf meine. Wir haben die gleiche Mutter und den gleichen Vater. Man sieht es nicht an den Händen, aber ich weiß es. Und es ist seine Hand, die ich kenne, auch wenn sie kalt ist. Und er sieht nicht friedlich aus. Er sieht tot aus. Er ist tot. Aushalten ist ein Teil von Durchhalten. Eine Etappe. Durchhalten, bis die Ferien kommen. Durchhalten, bis der Bienenstich nicht mehr wehtut. Tapfer sein. Durchhalten, bis du weißt, ob die Prüfung gut gelaufen ist. Bibbern. Durchhalten, bis du weißt, ob du den Studienplatz oder die Wohnung bekommen hast. 3-mal auf Holz klopfen. Warten. Durchhalten, bis der Liebeskummer vorbei ist. Das Heulen vorbei ist. Das Warten, dass der andere sich doch nochmals anders entscheidet. Dass der andere plötzlich vor der Tür steht. Die Leere durchhalten. Den Phantomschmerz, weil etwas fehlt. Einer. Durchhalten, bis die Trauer vorbei ist. Okay? Geht doch. Und immer wieder diese eine Frage stellen. Findet mich das Glück wieder? Irgendwann? Hallo Glück? Ich rufe laut. Hallo! Ich rufe in die Nähe. Hallo? In die Ferne.
Hallo!
Ich rufe aus dem Tal.
Hallo!
Ich rufe vom Berg.
Hallo?
Und ich höre das Echo.
Hallo? Hallo? Hallo?
Und dann traue ich mich. Hallo Glück, sage ich, so laut es geht. Wo bist du? Und ich lausche. Ich spitze die Ohren bis hinauf in den Himmel oder dorthin, wo ich das Glück für verborgen halte. Antwortet das Glück? Wann antwortet das Glück? Was ich nicht tue, ich hadere nicht mit dem Schicksal. Es ist nie gut, mit dem Schicksal zu hadern. Das ist jetzt banal. Aber es hilft nichts, mit dem Schicksal zu hadern. Das Schicksal ist immer stärker. Weil das Schicksal ist das Schicksal ist das Schicksal. Alt genug sein, um zu wissen, dass es so ist. So. Genau so. Ein Schlag. Ein Schicksalsschlag. Das Aushalten. Oder nicht? Doch. Lieber nicht hadern, weil, wenn das Schicksal das merkt, das hört, das Schicksal nicht anklagen, bitte nicht,
oder doch? Oder nur klammheimlich?
Magisches Denken in Durchhaltezeiten. Man geht nur noch auf den Fugen zwischen den Fliesen. Man darf nicht daneben treten, sonst passiert etwas. Der Kühlschrank ist niemals richtig geschlossen und er beginnt zu brennen, wenn man nicht da ist. Der Herd ist an, auch wenn man ihn ausgemacht hat. Der Herd, das ist fast dämonisch, schaltet sich von selbst wieder an. Wenn man nur hinguckt, passiert das.
Weggucken also? Aber wohin?
Durchhalten. Sich aushalten. Aushalten, dass man so ist in solchen Zeiten. So verunsichert. So verstört. Etwas scheint größer zu sein als wir. Es ist die Hoffnung. Und so sagen wir, die Hoffnung stirbt zuletzt.
Es ist die Hoffnung. Und so sagen wir, die Hoffnung stirbt zuletzt.
Und wir hoffen. Manche beten. Ich selbst wünsche. Hilft beharrliches Wünschen? Vielleicht hilft, dass man wünschen kann. Beim Wünschen hilft das Wünschen, die Freiheit zu wünschen, dass etwas vorbeigeht, dass etwas nicht mehr wiederkommt, dass irgendwann der Moment da ist, wo man auf das Durchhalten zurückschauen kann. Sich sagen, irgendwann werde ich durchgehalten haben. Ein Lob auf das Futur 2 sprechen.
Dass du das wirst sagen können. Ich habe durchgehalten. Dass du das einmal wirst sagen können, so tapfer war ich. Ich habe das alles durchgehalten.
Es ist der 15. Dezember. Meine Mutter findet die ambulante Pflege schon mehrere Tage nicht in Ordnung. Ich rufe alle paar Tage im Heim an, in das sie möchte. Entschuldigen Sie, dass ich schon wieder anrufe, sage ich, aber wir haben einen Platz frei, sagt die Stimme am anderen Ende der Leitung. Was muss ich jetzt tun, frage ich. Und ich fühle Jubel in mir aufsteigen. Ich denke, dafür waren diese unangenehmen Anrufe gut, dass ich nun die Erste bin, die im richtigen Moment angerufen hat. Wahrscheinlich kann Ihre Mutter noch vor Weihnachten einziehen, sagt die Stimme. Und da sehe ich, mein Mann ruft an. Ich denke, gleich, ich rufe gleich zurück. Ich höre zu. Weiß jetzt, was zu tun ist, damit meine Mutter diesen Pflegeheimplatz bekommt. Ich bin etwas ungeduldig, weil ich weiß, mein Mann ist beim Arzt. Warum ruft er jetzt an? Ich schreibe an meine Nichten eine WhatsApp. Gut, dass du da so oft angerufen hast, antworten sie. Gut, dass ich das durchgehalten habe, denke ich. Dann rufe ich meinen Mann zurück. Will eigentlich sagen, ich habe einen Heimplatz für meine Mutter. Aber zuerst frage ich, alles gut bei dir? Nein, sagt mein Mann. Ich komme gerade raus beim Arzt. Sie haben eine Raumforderung im Brustraum entdeckt.
Im Dezember ist der Himmel oft ziemlich grau. Und wieder ist das Gefühl da, du stehst außerhalb von dir. Du schaust dir zu. In deinem Körper flutet jetzt die Angst. Eine Raumforderung ist ein bedrohliches Wort. Eine Raumforderung ist etwas Großes. Eine Raumforderung will etwas verdrängen. Eine Raumforderung will Platz haben. Eine Raumforderung hat schon Platz genommen. Hat Platz genommen im Körper deines Mannes. Dein Körper zittert. Dein Mann kommt nach Hause. Ihr sprecht. Er ist heiser. Als hätte die Raumforderung die Stimmbänder verätzt. Er bleibt den ganzen Tag heiser. Die Raumforderung hat ihm auf die Stimme geschlagen. Keine Frage, dass die Raumforderung Krebs heißt. Aber welcher ist es? Ich erinnere noch genau meinen Körper. Ich wache auf neben meinem Mann, der schläft. Ich bin bei mir in großer Düsternis. Ich lausche seinem Atmen und plötzlich denke ich, wenn er nicht mehr da ist, wenn er also plötzlich nicht mehr da ist, dann bin ich hellwach. Ich verbringe die Nacht vom 15. auf den 16. Dezember in großen Teilen auf dem Sofa und ich habe Angst. Ich spüre meine Angst besser als irgendetwas anderes in den letzten 2 Wochen. Ja, sage ich zu mir, es ist in Ordnung, dass du Angst hast. Aber es ist Nacht, es ist dunkel. Wie ich sind auch meine Gedanken im Dunkeln unterwegs. Wir suchen Wege durchs Dunkel. Ich möchte heraus aus dem Dunkel. Meine Gedanken kehren immer wieder zurück in die Nacht. Schlaft mal. Bitte, schlaft jetzt endlich mal, sage ich. Aber das wollen sie nicht. Am Morgen sind die Gedanken verschwunden und ich bin noch da. Mein Mann ist noch da. Seine Heiserkeit ist weg. Die Nacht durchgehalten. Das Dunkel der Gedanken. Den Kampf mit der Angst. Die Angst ausgehalten. Es ist Morgen geworden. Es ist Tag. Es ist hell. Ihr habt durchgehalten. Die Nacht. Dass es möglich ist, schon in der Vergangenheitsform zu denken. So klein sind die Schritte von Tag zu Tag. Und heute ist jetzt. Jetzt lebst du, sage ich zu mir. Und jetzt ist es sicher, dass meine Mutter noch vor Weihnachten diesen Heimplatz bekommt. Ich würde es gerne feiern wollen, aber niemand feiert mit. Nicht einmal ich selbst. Und trotzdem, das Leben ist plötzlich ein Geschenk. Mein Mann ist noch da. Ich bin noch da. Ihr seid noch da. Ein Glück. Wir halten das durch, sagt ihr. Ihr geht essen. Ihr besucht Ausstellungen. Ihr verbringt Nachmittage auf dem Sofa, die Beine übereinander gelegt, so, dass ihr euch spürt. Ihr rückt zusammen. Ihr schmeichelt dem Jetzt. Ihr seid noch da. Zusammen. Alles wird gut, hat mein Mann einmal zu mir gesagt, als ich selbst Krebs hatte. Es ist 13 Jahre her. Er hatte recht. Alles wird gut, sagst du zu deinem Mann, und du glaubst es. Ihr stoßt an, mit Champagner. Ihr stoßt an, als ob es das letzte Mal sein könnte, dass ihr das tut. Alles wird einzigartig, wenn das Schicksal einem Zeit lässt, etwas zu verstehen. Es bleibt Zeit. Was Zeit für ein Geschenk ist, denkst du. Ein Glück. Das Glück beschwören. Dass alles noch möglich ist, beschwören. Und du denkst wieder an deinen Bruder, an die Endgültigkeit seines Todes. Tod ist Tod ist Tod. Danach kommt nichts mehr auf Erden. Ein Mensch ist verschwunden. Mein Bruder. Und was Aushalten vom Durchhalten unterscheidet? Aushalten, etwas aushalten, aushalten, aus. Durchhalten, etwas durchhalten, durch. Da siehst du den Tunnel und etwas am Ende dieses Tunnels. Durchhalten, das ist ein schönes Wort. Das ist ein Wort voller Hoffnung. Das verstehst du zum ersten Mal jetzt. Das Leben ist jetzt, das sage ich zu mir. Dass dein Bruder starb, das war unangekündigt. Dass dein Mann krank ist, das war überraschend. Der Unterschied ist, er lebt. Ihr könnt dem Schicksal ins Auge schauen. Du kannst mit ihm sprechen, ihr könnt miteinander sprechen, hoffen, ausharren, an das Gute glauben, danach sagen, danach. Danach, das ist in diesem Moment kein Gegenspieler von jetzt. Danach, das ist die Hoffnung. Das ist die Aussicht auf durchgehalten haben, während man etwas aushält, während man tapfer ist. Aushalten ist tapfer sein im Moment. Aushalten ist jetzt. Durchhalten ist tapfer sein mit Ausblick. Durchhalten ist ein Wort aus der Familie der Möglichkeiten, der guten Möglichkeiten. Durchhalten ist ein Wort mit Zukunft. Zukunft ist Hoffnung. Sei tapfer, sage ich zu mir beim Einschlafen. Alles wird gut, sage ich zu meinem Mann. Wie man das Glück beschwört. Und ob es auf einen hört? Hallo Glück?
Hallo?
Vor dem Küchenfenster hängt Nebel. Alles wird gut. Alles wird gut werden. Ihr müsst nur durchhalten. Durchhalten, wenn man noch nicht weiß, was kommt. Wenn man noch nicht weiß, was durchzuhalten ist. Tatsächlich schafft ihr es. Für ein Essen lang zu essen und später für einen Abend lang zu lesen, für einen Film lang zu schauen, für einen Ausstellungsbesuch lang fröhlich zu sein. Das Leben ist gut. Trotzdem, das Leben ist jetzt. Jetzt gerade ist das Leben gut. Gleichzeitig, wie die Angst plötzlich zur stillen Begleiterin wird.
Hallo Angst.
Jetzt bist du also wieder da. Die Angst streicheln, damit sie sich beruhigt. Das Schicksal streicheln, damit es stillhält. Die Tage sind kurz, das Licht wenig, die Nächte lang. Tapfer sein, denkst du, sagst du. Viel später, wenn schon danach gekommen ist, wird eine Freundin zu uns sagen, ihr wart so tapfer. Nicht wundern über das permanente Selbstgespräch, diesen Wechsel von ich und du. Ich ist, wenn ich alles spüre. Du, das bin ich als eine, die sich zuschaut. Es ist der 19. Dezember. Heute vor 14 Jahren habt ihr gemerkt, dass ihr ein Paar sein möchtet. Heute vor 14 Jahren. Ein Lymphom, sagen die Ärzte. Es gibt niedrigmaligne und hochmaligne Lymphome. Mittels einer Biopsie wird man herausfinden, welches. Und dann, das kannte ich noch nicht, das habe ich zuvor noch nicht erlebt, dass mein Mann hinter Kliniktüren verschwindet. Dieses Gefühl der verschlossenen Türe, des Wartens. Durchhalten. Die Wohnung staubsaugen, die Wohnung feucht wischen, das Bad putzen, die Küche. Beim Arbeiten bleiben die Gedanken nicht stehen. Durchhalten, das hat etwas mit Bewegung zu tun. Aushalten, das ist Stillstand. Schöne Momente. Es gibt keinen Anlass, Ihren Mann jetzt zu fragen, ob er mir seine Plattensammlung vermacht, sagt unser Hausarzt zu mir. Ich muss lachen. Es ist der hoffnungsvollste Satz vor den Weihnachtstagen. Daran stirbt ihr Mann nicht. Sätze. Große Sätze. Was sonst noch passiert ist? Ich erinnere es nicht mehr. Vielleicht schaltet das Gehirn in solchen Lebensphasen auf Notstrom. Nachts wird es wach und schickt Blitze, Bilder, Gedanken, Ängste, Kleinkram. Dann bist du hellwach. Ein Tausendfüßler sieht aus wie ein Dinosaurier. Taubenscheiße im Kräutertopf wird dich umbringen. Zipperlein sind Knochenmetastasen und dein pelziges Gefühl im Bein ist multiple Sklerose. Am Morgen bist du müde und der Geist langsam. Das Aushalten. Die Zeitung aufschlagen am Morgen. Aushalten, dass die Populisten in der Welt im Aufstieg sind, dass die Populisten auch in unserem Land zulegen. Aushalten, dass Lügen mehr zählen als die Wahrheit, dass man Wirklichkeit herbeireden kann. Wie das geht? Zuschauen, sich schütteln und gerne etwas dagegen tun wollen. Hilflos dastehen, das aushalten, dass man nichts tun kann. Und fragen, hält die Demokratie? Hält die Demokratie das aus? Noch schlimmer, hält die Demokratie das durch? Durchhalten. Standhaft bleiben. Stark.
stabil, resistent. Es ist Heiligabend. Die Mutter ist im Pflegeheim. Sie ist in Sicherheit. Weihnachten möchte sie nicht feiern. Die Nichten besuchen sie. Ihr bleibt zu Hause, dein Mann und du. Ihr kauft gute Sachen zu essen. Ihr trefft die Kinder und Enkel. Ihr versucht, fröhlich zu sein. Kein Wort über die Raumforderung, bevor die genaue Diagnose nicht steht.
Raumforderung, Raumforderung.
Keine unnötige Beunruhigung. Uns geht es gut, sagen wir. Und es ist keine Lüge in diesem Moment. Inmitten der Kinder und Enkel seid ihr fröhlich. Es geht euch gut. Trotzdem spürt ihr, wir sagen manches nicht. Still sein. Stillhalten. Durchhalten. Ihr rückt zusammen. Als ob ihr ein Ei ausbrütet, sitzt ihr mehr zusammen auf dem Sofa als sonst. Es ist euer Nest. Du schaust euch dabei zu. Das seid ihr. Du horchst in dich hinein. Du bist die Drohne über euren Köpfen. Du bist die Wachhündin. Du bist die Angsthäsin. Du bist da. Dein Mann ist da. So also lebt ihr jetzt.
Ihr Kinderlein, kommet, oh kommet doch all. Zur Krippe herkommet in Bethlehems Stall und seht, was in dieser hochheiligen Nacht der Vater im Himmel für Freude uns macht.
Merkwürdig, wie sich Melodien in den Körper einbrennen. Auch solche, die ganz absurd sind, wie sie im falschen Moment daherkommen, als wolle dein Gehirn sich über dich lustig machen. Immer wieder also hörst du dich summen, immer wieder die absurde gleiche Strophe dieses Weihnachtsliedes. Weihnachten sind 3 Tage. An Heiligabend sind wir alleine, am 1. Feiertag mit den Kindern. Stimmt das oder war es der 2.? Nein, es war der 1. Am 2. Feiertag kann sein, ihr habt einen Film geschaut. Kann sein, ihr habt vor euch hingeschaut. Kann sein, ihr habt Lymphomkrebsarten im Smartphone gegoogelt. Kann sein, ihr habt euch ein paar neue Schuhe ausgesucht im Internet, damit ihr weitergehen könnt. Ich glaube, ihr hattet es trotzdem gut. Zusammen. Draußen kein Schnee. Das weißt du sicher. Am 27. Dezember muss mein Mann in die Klinik. Es soll ihm Knochenmark aus der Hüfte entnommen werden. Die Tür geht auf, mein Mann geht hinein, die Tür geht wieder zu, die Tür ist zu. Da stehe ich. Später am Nachmittag besuche ich ihn in seinem Klinikzimmer. Ich drücke die Klinke, die Tür geht auf, ich bin drin, ich schließe die Tür. 2 Betten. Neben meinem Mann liegt auf dem Bett ein junger Kerl, 30 Jahre alt vielleicht. Er scheint zu schlafen, er wirkt erschöpft. Als der Pfleger kommt, sprechen sie. 2 Zugänge solle er gelegt bekommen für eine Chemotherapie, die 5 Tage dauern soll. 5 Tage Chemotherapie. Ihr habt es beide gehört, dein Mann und du. Ihr schweigt. Ihr seid beieinander und doch jeder für sich alleine. Ab jetzt baumelt die Angst wie eine dicke Spinne an einem unsichtbaren Faden zwischen euch. Manchmal klettert sie aus dem Sichtfeld, dann wieder hinein. Der Spinne zuschauen, sie aushalten. Ich denke, wie oft werde ich so an seinem Bett sitzen müssen, in so einem Raum? Mein Mann ist vollkommen still geworden. Ich weiß nicht, ob er in sich ruht oder ob er versucht, die Angst im Zaum zu halten. Ich sehe einen Raum, ich höre einem sehr freundlichen Pfleger zu. Der junge Mann und der Pfleger scheinen sich bereits zu kennen. Dieses Mal, sagt der Pfleger. Letztes Mal, sagt der Pfleger. Nach 1 Stunde sagt mein Mann, du kannst gern gehen. Ich gehe gern.
Ihr könnt diesen Zustand beide besser alleine aushalten. Auf der Straße ist es düster. Keine Sonne. Hochnebel. Dezember ohne Schnee. Auf der Straße ist die Luft besser als im Klinikzimmer. Du atmest durch. Bin das ich? Bin ich so kurzatmig? Ja, das bist du. Du atmest ein und aus. Ich atme. Auf der Straße weiß ich nicht, wohin mit mir. Wohin? Wie hält man durch? Wie hält man den Weg aus einem Krankenzimmer hinaus auf die Straße durch? Weiße Flure, Menschen auf Liegen in Rollstühlen, Menschen vor Türen, Schwestern, Pfleger. Man geht weiter, man geht halt weiter, man bleibt nicht stehen. Das klingt einfach. Weitergehen. Weitergehen. Einen Schritt gehen. Zwei Schritte gehen. Drei Schritte gehen. Vier Schritte gehen. Immer weiter gehen. Gehen. Durchhalten, ohne weiterzugehen, ist unmöglich. Das ist logisch. Oder doch nicht? Stillhalten, durchlässig sein, das Schicksal durch dich hindurch gehen lassen. Trotzdem, die Zeit steht nicht still. Die Uhr tickt. Wie lange muss die Uhr ticken, bis du durchgehalten haben wirst? Bis ihr durchgehalten haben werdet? Wie lange müsst ihr weitergehen? Wann seid ihr da durch? Wann seid ihr da durchgegangen? Was kommt nach dem Durchhalten? An diesem 27. Dezember hast du keine Ahnung, was kommen wird. Du hast den 27. Dezember durchgehalten. Irgendwie hast du das. Dein Mann hat den 27. Dezember durchgehalten. Irgendwie hat er das. Wie hält man die Angst durch? Dafür hast du keine Antwort. Ich erinnere die Nächte noch besser als die Tage. Ruhelos die Nächte durchgehalten, imaginäre Schäfchen gezählt, Rechenaufgaben im Kopf gelöst, nur zur Konzentration, nur um die Angst fernzuhalten, mich angestrengt gegen die Angst, mich angestemmt. An diesem 27. Dezember gehen die Angst und ich zur Hauptverkehrsstraße. Wir schlagen nach rechts ein, nehmen den Weg am Rand der Isarauen hinunter in die Stadt. Hunde rennen, Menschen gehen. Wir überqueren die Isar, ich und die Angst. Wir erreichen unser Viertel, ich gehe mit der Angst in ein Café, das ich erst neu entdeckt habe, das ich mag. Im Hinterzimmer sitzt nur ein Mann. Ich habe die Weihnachtskarten dabei. Sie sind unbeschrieben. Ich schreibe gegen die Angst an alle Freunde. Aber die frohe Botschaft lasse ich aus. Was habe ich damals geschrieben, vor einem Dreivierteljahr? Ich weiß es nicht mehr. Am nächsten Tag darf mein Mann wieder nach Hause. Zwei Wochen später ist klar, der Krebs ist gut behandelbar. Ein Lymphom, niedergradig zwar, aber sehr spät entdeckt. Die Ärztin meines Mannes, ein Glück im Unglück, eine Klarheit, ein Humor, ein Mensch. Dass so jemand das Durchhalten sehr viel leichter macht. Eine weitere Woche später beginnt seine Chemotherapie. Halt durch, sag ich zu meinem Mann, als er zum ersten Mal zur Chemotherapie aufbricht. Halt durch. Anfang Februar 2025. Ich habe ihm eine große Edelstahlflasche gekauft. Ich fülle Wasser hinein. Du musst viel trinken, sage ich zu ihm und denke, das war jetzt unnötig. Er weiß schon selbst, was er braucht. Und ein Buch, sage ich. Ich sage, vielleicht hilft Lesen, weil Lesen hilft fast immer. Chemotherapie. Man hört nur Schlimmes, dass nicht nur die Haare ausgehen am Körper, sondern auch die Nägel kaputt, die Gliedmaßen gefühllos werden, Neuropathie, dass der Körper schmerzt und man kotzt. Man hört vor allem das. Man hört wenig Gutes. Die Klinik ist eine U-Bahn-Station entfernt. Ich gehe alleine hin, sagt er. Ich kann ihn verstehen. Wir umarmen uns, er geht los. Es ist morgens um 7. Unruhe treibt mich durch die Wohnung. Schau, du bist noch da, sage ich zu mir. Schau, ihr seid noch da, sage ich. Ich fühle es nicht. Ich bin eine andere, außer mir an diesem Tag, von Angst besetzt. Du schaust in den Spiegel, bist noch da. Kochst dir grünen Tee, gehst unter die Dusche, an deinen Schreibtisch, isst etwas zu Mittag. Dein Mann schickt Selfies. Er im Ringelshirt auf dem Behandlungsstuhl, er Sessel, daneben der Infusionsständer, der Schlauch, der zu seinem Port führt. Es läuft, schreibt er. Du siehst, wie er sich anstrengt zu lächeln. Du schickst ihm ein Herz. Du trinkst einen Kaffee. Gehst an den Schreibtisch, später gehst du zur Yogastunde, atmest ein und wieder aus und wieder ein und wieder aus und währenddessen, bewegst du deinen Körper, atmest ein, bewegst ihn noch einmal, atmest aus und immer weiter aushalten, denkst du. Aushalten in dieser Position, sagt die Yogalehrerin, und einatmen und wieder ausatmen und noch 5-mal. Und du atmest ein und du atmest aus und noch 4-mal, noch 3-mal, noch 2-mal, noch 1-mal. Und dann ist es vorüber und du denkst, heile, heile, Segen, 3-mal Regen. Und wie dir als Kind die Wunde am Knie schmerzlos geblasen wurde von deinem Vater, 3 Tage Schnee, dann tut es nicht mehr weh. Und es tut weh. Du denkst, aber so könnte es gehen. Atmen. Einfach weiteratmen. Durchatmen beim Durchhalten. Das denkst du, während du alleine in diesem Raum bist mit Menschen, die du nicht kennst. Und weil du atmest und dein Körper deine ganze Aufmerksamkeit braucht, denkst du eine Weile nicht an deinen Mann und nicht an deinen toten Bruder und nicht daran, was zu erledigen ist. Du atmest dem durchgehalten Haben entgegen, tapfer und immer weiter. Schmerzen aushalten, Verluste aushalten, Trauer aushalten, Wut aushalten, Wehmut aushalten, das kennen wir alle. Krieg aushalten, das kennen wir nicht alle. Hunger aushalten. Das kennen wir auch nicht alle. Aushalten, dass man kein Dach mehr über dem Kopf hat. Aushalten, dass man seine Meinung nicht frei äußern darf. Aushalten, dass einer die Demokratie umbaut in eine Autokratie. Muss man das aushalten? Man muss ja nicht alles aushalten. Aushalten, dass sich nicht deutschstämmige Freunde bedroht fühlen. Aushalten, dass jüdische Menschen in Europa wieder gefährdet sind. Aushalten, dass dein Mann krank ist. Aushalten, dass ein Mensch, der dein allernächster Mensch ist, der dein wichtigster Mensch ist, der dein Lebensmensch ist, schwer erkrankt ist. Das aushalten. Kurz bist du bei deinen Freunden in Berlin. Wenn du da bist, hast du dein eigenes Zimmer und ein Bad. Würde alles ganz schlimm werden, hier könntest du sein, in Angst und in Trauer. Das wusstest du bereits. Aber jetzt spürst du es noch besser. Du läufst durch den Tiergarten. Es ist Winter, es ist kalt. Kaum jemand ist unterwegs. Da merkst du, wie sich in deinem Körper eine Bewegung entfaltet. Eine Leichtigkeit trollt durch deinen Körper wie eine entspannte Katze. Vielleicht auch durch deinen Geist. Als verließe dich ein Schatten, eine Dunkelheit. Und dann spürst du es. Du bist wieder da. Und ich juble. Ich bin wieder da. Yeah. Ich bin nicht mehr die, die sich selbst betrachtet. Ich bin nicht mehr die, die sich selbst betrachtet. Und wie ich mich plötzlich wieder spüre. Ganz. Ich weiß in diesem Augenblick, egal was geschieht, ich werde das überleben. Ich liebe meinen Mann. Ich möchte, dass er gesund wird. Aber geschähe das, was mir am meisten Angst macht, Ich könnte es überleben. Ich würde es überleben. Ein Glücksgefühl in der Not. Ich erzähle es meinem Mann, froh und verwundert zugleich. Er nickt. Es erleichtert ihn. Ambivalenz aushalten. Immerzu Ambivalenz aushalten. Innen und außen. Im Kleinen und im Großen. Aushalten, dass sich das Meer erwärmt, dass die Eiskapelle am Watzmann einstürzt, dass ein Gletscher schmilzt, nicht nur einer, dass reiche Leute mit dicken Yachten auf dem Mittelmeer herumfahren, als gäbe es keinen Morgen, dass die letzte Generation gescheitert ist mit ihrem Protest, mit ihrer Art von Protest, dass Klimapolitik geschreddert wird und Klimaabkommen gekündigt, dass wieder erneuerbare Energien in Frage gestellt werden, dass Sozialpolitik am Ende doch zugunsten der Reichen gemacht wird. Aushalten? Was muss man aushalten und was nicht? Und was geht leichter, aushalten oder durchhalten? Durchhalten hat etwas mit der eigenen Haut zu tun. Durchhalten ist etwas, das dem Körper ganz nahe rückt, etwas, das ohne den Körper nicht geht. Durchhalten ist die schwerere Übung. Durchhalten ist schwerer als aushalten. Das ist es. Durchhalten ist sehr schwer.
Haltet durch!
Rufe ich.
Haltet bitte durch!
Ich meine uns alle, die wir etwas durchzuhalten haben. Hey Leute, haltet durch. Es lohnt sich. Ja? Ja. Dein Mann meldet sich nach seiner ersten Chemotherapiesitzung. Es ist 15 Uhr. Ich habe Hunger, schreibt er. Ich gehe jetzt was essen. Als er nach Hause kommt, schaut er aus wie eine Orange, nur nicht so leuchtend. Er schaut so orange aus wie einer der Wirkstoffe, die ihm in die Venen gelaufen sind. Ich war Fischsuppe essen, ich bin zu Fuß nach Hause gegangen, außerdem war ich Kaffee trinken und Gâteau au Chocolat essen. Ich lache. So einfach kann man sagen, ich tue mir Gutes. Ich lebe noch. Ich liebe ihn auch dafür. Er ist erschöpft, aber gesprächig. Vom Cortison ist er hellwach, 3 Tage lang. Als das Cortison nachlässt, ist er richtig müde. Er schläft viel. Sonst hat er keine Beschwerden. Er geht jeden Tag eine Runde durch die Stadt, isst auf dem Viktualienmarkt zu Mittag eine Suppe, ein Kartoffelgericht bei Kaspar Plautz oder sonst etwas. Am Kaffeestand kennen sie ihn zuerst noch mit Haaren und Bart, ein paar Wochen später ohne Haare und Bart. Er ist in der Welt. Er will in der Welt sein. Am 4. Tag nach der Chemotherapie verabreiche ich ihm die von mir so getaufte 1000-Euro-Spritze in den Bauch. Sie dient zur Aktivierung von Blutkörperchen und Zellen. Beim ersten Mal noch habe ich Angst, etwas falsch zu machen. Ich habe noch nie jemandem eine Spritze gegeben. Und dann noch so eine teure, eine so wichtige. Alles geht gut. Beim ersten Mal und auch später. Ein Zyklus ist durch. 1 von 6. Ich erinnere mich blass. Ein wenig Beruhigung setzt ein. Ich denke nicht mehr dauernd, dass ich das Obst 3-mal waschen muss und mich selbst 5-mal. Ich denke nicht mehr dauernd, ich könnte meinen Mann gefährden. Ich merke, es reicht auch, das Obst zu waschen wie immer. Zu sein wie immer. Da zu sein. Nicht mehr und nicht weniger als davor. Ich spüre das Glück der Normalität. Mein Mann ist der lebende Beweis, wie tapfer man mit so einer Situation umgehen kann. Wie tapfer mit Chemotherapie. Wie tapfer mit dem eigenen Körper. Wie entspannt auch. Wie in sich selbst ruhend. Wie viel ein Körper aushalten kann. Wie viel die Medizin kann. Wie sehr man in die Möglichkeiten unserer westlichen Welt, in unser Gesundheitssystem vertrauen kann. Mit den Wochen werden wir beide stabiler. Mein Mann und ich. Die Zwischenergebnisse sind sehr gut. Der Tumor schrumpft. Wir werden aber auch müder, als ob es erlaubt ist, jetzt ein bisschen nachzugeben. Durchatmen. Am 5. März stirbt meine Mutter. 4 Tage nach meiner Mutter stirbt auch die Mutter meines Mannes. Innerhalb von nicht einmal 2 Jahren sind mein Vater, mein Bruder, meine Mutter, und die Mutter meines Mannes, die ich sehr gern hatte, gestorben. Mein Mann schwer erkrankt. Meine Herkunftsfamilie gibt es nicht mehr. Mein Lebensmensch ist angegriffen. Darüber habe ich nie nachgedacht. Das Älterwerden bedeutet, dass sich Einschläge häufen, Verluste. Das Älterwerden nicht nur heißt, dass der eigene Körper gefährdeter ist, sondern auch die Körper der anderen. Dass Menschen, die einem sicher waren, plötzlich bedroht sind oder tot. Das Durchhalten vielleicht auch heißt, aushalten, dass man eine andere ist als davor. Am 20. Mai bekommt mein Mann die letzte Chemotherapie. Er ist erschöpft. Er hat außer den Augenbrauen keine Haare mehr. Seine Haut ist empfindlicher geworden. Aber sonst ist in seinem Körper nichts Schlimmes passiert. Keine der bedrohlich wirkenden Nebenwirkungen ist eingetreten. Am 8. August steht fest, absolut gar kein Tumorbefall mehr im Körper. Ich gehe durch die Stadt und ich sehe, es ist Sale. Sommerschlussverkauf. Der Sommer vorüber? Wo ist das Jahr geblieben? Ich verstehe es nicht. Wo ist die Zeit geblieben? Wo ist der Winter, der Frühling? Wo sind die vergangenen Monate geblieben? Aber dann, wir haben durchgehalten. Dabei manches vielleicht nicht gesehen, dafür anderes gespürt, ausgehalten. Wir haben das Schicksal ernst genommen. Wir haben uns nicht unterkriegen lassen. Wir haben das Leben geliebt, dennoch. Wir sind noch da. Wir haben das Lachen nicht verlernt und das Weinen wieder gelernt. Wir waren stark, aber wir wurden nicht steif. Wir haderten nicht, wir standen nicht still. Wir haben weitergemacht, weitergelebt. Gespürt, wen wir als Freunde haben, wer Anteil nimmt, wer da ist. Mitten im August bin ich weit oben auf einem Berg im Tessin. Ich hüte Ziegen. Ich lerne melken und Käse machen. Das wollte ich schon mehr als mein halbes Leben lang tun. Nichts mehr aufschieben, habe ich nach der Chemotherapie meines Mannes gedacht. Der Himmel hat viele Farben, die Ziegen auch. Die Berge. Ein stiller kleiner Jubel erwischt mich. Ich lebe noch. Wir leben noch. Wir sind noch da. Und Sie?
Durchhalten. Eine Beschwörung. Essay von Sandra Hoffmann. Sprecherin Wiebke Puls. Technische Realisation Christian Eickhoff, Sonja Röder und Daniel Sänger. Regie Nicole Paulsen. Redaktion Michael Lissek. Produktion Südwestrundfunk 2026.